Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Aus dem zweiten Teil von Arkland, Wanderung im Heute.
Bitte. Hallo zusammen. Ich lese heute, wie Thorsten schon sagte, aus dem zweiten Teil Arkland. Arkland ist klassische epische Fantasy, ohne Zwerge, ohne Elben, ohne Orks, ohne Schwerter, ohne Ringe, ohne Magie, aber klassische epische Fantasy. Die Weißen Könige beherrschten den Kontinent Beskeen, der durch den Gideon Lehort, den Landspalter, in zwei Teile getrennt wird. Das kleine, schmale und zivilisierte Westküstenland und das weit größere, wilde Arkland. Dank ihres Wissens und ihrer Technik bestimmten sie von ihren Stadtburgen im Westküstenland aus das Schicksal der Bewohner des Arklands. Zu ihrem Vergnügen, mehr aber noch um der Macht willen, inszenierten sie Kriege unter den Städten und Reichen des Arklands. Eines Tages aber begehrten die Bewohner des Arklands auf. Sie fanden einen Weg, den Tod ins Westküstenland und zu den Weißen Königen zu entsenden. Der große Krieg begann. Als er endete, waren die Weißen Könige besiegt und vernichtet. Und das Arkland schien frei. Im ersten Band, Arkland, Aufbruch ins Gestern, haben sich Sorindau Schalin, ein ehemaliger oberster Bewahrer einer Stadtburg der Weißen Könige, und Enrog Mendola, Krieger der Welt, auf den Weg gemacht, Antworten auf ihre Fragen zu finden. Sie sind sich für einen kurzen Moment begegnet, haben einen Einblick in die Ereignisse der Vergangenheit erhalten und wissen nun, dass diese Ereignisse noch lange nicht abgeschlossen sind. Doch das kann geschehen. Jetzt im Heute. Und diese Geschichte erzählt Arkland, Wanderung im Heute. Sorin ist zusammen mit Chage Noel und Nia Faribal, zwei Boten der Baumeister, an Bord einer Flugscheibe aus Chiil, der Baumeisterstadt, geflohen. Sie wollen den Didion Lehort, den Landspalter, überqueren. Doch die Weißen Könige wussten sich zu schützen. Auch wenn sie lange tot sind, so funktionieren manche ihrer Mechanismen heute noch. Die Flugscheibe stürzt auf der eisigen Hochebene des Didion Lehort ab und so müssen sich die drei zu Fuß auf eine beschwerliche Wanderung machen. Der siebte Tag ihrer Wanderung auf der Hochebene neigte sich dem Ende entgegen. Jeder der drei spürte auf andere Art und Weise, dass das auch für ihre Kräfte galt. Sie schleppten sich schweigend dahin. Zu schwach, ein Wort miteinander zu wechseln, zu müde, um mehr als an das Notwendigste zu denken. Sorin war sich nun endgültig darüber im Klaren, dass sie es nicht schaffen würden. Sie waren in den letzten drei Tagen immer langsamer vorwärts gekommen. Die Pausen waren häufiger und länger geworden. Welche Entfernung sie bereits zurückgelegt hatten, wussten sie nicht. Und es war gleichgültig, wie weit es noch war. Denn es war zu weit. Viel zu weit. Du hast sie in den Tod geführt, warf er sich vor, und wirst selbst sterben. Nichts, gar nichts wirst du für das Westküstenland erreichen. Du wirst sterben, wie deine Heimat sterben wird, oder wie sie bereits gestorben ist. Er dachte ein paar Wochen zurück, erinnerte sich an Schalin. Existierte die Stadtburg noch? Als er aufgebrochen war, war es seine Absicht gewesen, ihr eine Zukunft zu geben. Dass er dabei zuerst in die Vergangenheit zurück musste, hatte er sich so nicht vorstellen können. Und doch war dem so. Nach wie vor waren ihm die Zusammenhänge unklar. Doch es musste mehr als nur die offensichtlichen und mittlerweile bekannten Verbindungen zwischen den Weißen Königen, den Baumeistern und ihren jeweiligen Boden geben. Die Krieger der Welt waren auf ihre Art und Weise das, worum sich alles drehte. Sie hatten etwas von allen Arklandvölkern an sich. Das Blut der Weißen Könige und der Baumeister floss in ihnen. Es musste auch eine Verbindung zwischen ihnen und dem Boden geben. Doch darüber hatte Nuaran Zuneris nichts gesagt. Das Geheimnis, um die Krieger der Welt zu lösen, würde bedeuten, Antworten auf fast alle Fragen zu bekommen. Die Krieger der Welt, wo mochte Enroch N. Mendola gerade sein? Hatte er sich ihren Verfolgern angeschlossen und wo waren diese? Hatte Jage Noels List funktioniert und waren sie nach Süden unterwegs? Fragen über Fragen. Fragen, auf die es keine Antworten gab. Und auf die es nie eine Antwort geben würde. Denn er werde hier, hoch oben auf dem Didion Lehort, sterben. Das war die einzig sichere Antwort, die er hatte. Er merkte nicht, wie er Minuten um Minuten reglos in völligen Gedanken versunken neben einem reglosen Körper stehen blieb. Er merkte nicht, wie jemand anderes neben ihn trat, ihn am Arm ziehen wollte. Er wehrte sich gegen den Zug. Er wollte nicht weitergehen. Er wollte helfen. Er merkte nicht, wie er doch in die Knie ging und neben dem leblosen Körper verharrte. Er hatte keine Kraft mehr. Er ließ sich neben dem Körper zu Boden sinken und blieb einfach liegen. Er war bereit, aufzugeben. Als er erwachte, war es Nacht. Er lag mit dem Rücken auf dem Boden und starrte in den von Wolken bedeckten Himmel über dem Landspalter. Er konnte sich nicht bewegen, dazu fehlte es ihm an Kraft und Willen. Doch er konnte denken, erstaunlich klar denken. Er spürte die Kälte, die durch den Anzug drang. Sie war nicht unerträglich. Sie beeinträchtigte ihn nicht. Sie bedeutete keine Gefahr. Sie war einfach nur da. Der Anzug schützte ihn, verhinderte aber nicht, dass er die Kälte spürte. Hier endet es also, dachte er. Er fragte sich, ob Niafari Bal oder Jage Noel weitergegangen waren oder ob sie ganz in seiner Nähe ebenfalls völlig erschöpft auf dem Boden lagen und darauf warten, für immer einzuschlafen. Vielleicht waren sie auch schon tot. Wind kam auf, ein eisiger Wind. Sein Körper war noch durch den Anzug aus Baumeistermaterial geschützt, doch er hatte keine Kraft mehr gehabt, die Decke aus seinem Rucksack zu holen, sodass sein Gesicht der Kälte ungeschützt preisgegeben war. Vielleicht hatte er bereits Erfrierungen. Doch wenn, dann spürte er sie nicht. Und über kurz oder lang würde der Anzug ihn auch nicht mehr ausreichend vor der Kälte schützen. Er schlief wieder ein. Sein letzter Gedanke war, ob dies wohl das letzte Mal war, dass er einschlafen würde. Als er erwachte, war es um ihn herum hell. Aber es war keine Helligkeit, wie sie am Tag herrschte. Die Helligkeit flackerte wie von einem Feuer oder einer Fackel. Aber wo sollte ein Feuer oder eine Fackel herkommen? Hier in der eisigen Öde der Hochebene auf dem Didion Lehort. Obwohl es unmöglich, ja absurd war, so etwas zu denken, fiel ihm doch kein besserer Vergleich ein. Hier liegt noch jemand, hörte er eine Stimme. Noch jemand, dachte er. Was heißt noch jemand? Er musste halluzinieren. Die Stimme, die er gehört hatte, konnte nicht wirklich sein. So wenig wie es Feuer hier oben gab, so wenig gab es jemanden, der sprechen konnte. Oder waren es Hintarofallen, die anderen Boten, die zur Rettung gekommen war? Unmöglich, dachte er. Wo sollten sie herkommen und wie? War es euch möglich, noch andere zu finden? Hörte er wieder die Stimme. Nein, jedenfalls nicht in der näheren Umgebung. Wenn es noch andere gibt, so liegen sie weiter verstreut. Wir würden lange nach ihnen suchen müssen. Dazu mangelt es uns an Zeit, hörte Sorin wieder die erste Stimme. In K. erwartet man unsere Rückkehr. K. Der Name rief in Sorin den Widerhall einer Erinnerung hervor. Er kannte diesen Namen, doch es war ihm nicht möglich zu sagen, woher. Begebt euch mit ihnen an Bord, befahl die erste Stimme. Unsere Rückkehr duldet keinen weiteren Aufschub mehr. Was aber, wenn es noch andere gibt, die unsere Hilfe bedürfen? Dann ist ihnen der Tod sicher. Leises Bedauern sprach aus der Stimme. Diese drei konnten sich glücklich schätzen, dass sie gefunden wurden. Falls sie noch Begleiter hatten, so wird diesen weniger Glück beschieden sein. Diese drei? Damit konnte die Stimme nur ihn, Niafari Bal und Jage Noel meinen. Lebten die beiden noch? Er wollte fragen, wer seid ihr? Doch kein Laut kam über seine Lippen. So blieb es eine stumme Frage, die ihm niemand beantwortete. Er fühlte, wie jemand ihn an den Beinen und unter den Armen ergriff und hochhob. Er wurde einige Meter getragen und dann auf einer weichen und warmen Unterlage abgesetzt. Er konnte es nicht fassen. War das wirklich die Rettung oder bildete er sich in seiner Agonie nur ein? Wenig später begann seine Unterlage zu schaukeln. Dieses Mal schlief er nicht ein. Er verlor das Bewusstsein. Das Erwachen war seltsam. Er spürte sofort, dass es etwas anders war, aber er hätte nicht sagen können, was. Er verzichtete darauf, die Augen zu öffnen. Nicht, weil er sich vor dem fürchtete, was er möglicherweise sehen konnte, sondern weil er sich erst bewusst machen wollte, woran er sich erinnerte. Vielleicht konnte er dann auch sagen, was anders war. Unsere Flucht aus Chiil, dachte er, die Flugscheibe, der Absturz, unser Marsch durch Eis und Schnee und Kälte. Das war es. Er fühlte keine Kälte. Im Gegenteil. Sorrend aus Schalin öffnete die Augen und stellte befriedigt fest, dass er entgegen aller Wahrscheinlichkeit noch lebte. Es dauerte ein paar Augenblicke, bis sein Blick klar war. Dann sah er über sich eine weiße Decke. Sie besaß reliefartige Muster und Ornamente. Er versuchte, den Kopf zu heben, doch das war ihm nicht möglich. Es mochte warm sein und er mochte leben, doch er war schwach und kraftlos. Das Einzige, wozu er in der Lage war, war reglos an die Decke zu starren. Nach einiger Zeit schlief er wieder ein. Als er dann das nächste Mal erwachte, fiel sein Blick auf einen Mann, der auf ihn herabsah. Etwas an dem Mann kam ihm vertraut vor. Ihr seid erwacht, stellte der Unbekannte zufrieden fest, als er Sorens Blick begegnete. Wie fühlt ihr euch? Mühsam versuchte Soren zu antworten, doch es war nicht einfach. Die Worte kamen nur schwer und unter Anstrengung über seine Lippen.
Es geht mir besser.
Jedes einzelne Wort war eine Qual. Der Unbekannte nickte verstehend. Es wird noch einige Zeit dauern, bis ihr euch völlig erholt habt. Ihr wart dem Tode näher als dem Leben, als die Besatzung der Vier euch fand.
Wie geht es den anderen?
Jene, die gefunden wurden, hatten wie ihr Glück und Leben, erwiderte der Mann. Er war groß und kräftig, zumindest sah es aus Sorens liegender Position so aus. Wie viele gehörten zu eurer Gruppe?
Wir sind zu dritt.
Der Mann nickte. Der Blick seiner dunkelblauen Augen haftete auf dem Schaliner. Dann waren wir in der Lage, alle aus eurer Gruppe zu retten. Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut. Der Mann erscheint mir weniger entkräftet als die Frau, doch beide werden sich wie ihr schnell erholen.
Wo bin ich?
Wollte Soren wissen. In K. Soren und die beiden Boden haben also überlebt. Sie sind in K. Doch was ist K? Soren erinnert sich nur vage daran, schon einmal etwas von dieser Stadt gehört zu haben. Werden die Karer seinen Erinnerungen auf die Sprünge helfen? Enrog Mendola, Krieger der Welt, macht sich zusammen mit Hintarofal, dem ersten Boden der Baumeister, und anderen Boden im Auftrag der Baumeister auf den Weg, die Entflohenen zurückzubringen. Doch anders als Soren und seine Begleiter wählen die Verfolger einen Weg um den Landspalter herum. Doch es ist ihnen nicht möglich, auf einer Flugscheibe den Süden des Gebirgsmassivs zu umfliegen. Daher entscheiden sie sich dafür, es auf dem Weg zu versuchen, den seinerzeit die Krieger der Welt genommen haben, unter dem Landspalter hindurch. Dort kommt es zu einer weiteren Begegnung mit den Kenwisch und zu einer letzten Begegnung mit Gerim, einem Blutherrn dieses Volkes. Wird sich Gerims Schicksal und das Schicksal seines Volkes heute entscheiden? Als seine Worte ein Zeichen gewesen, kam der ehemalige Blutherr aus einer der Kammern. Ein wahnsinniges Lächeln umspielte seine Mundwinkel und ein irrer Ausdruck lag im Blick seiner Augen.
»Ah, ich wusste, dass ich dich eines Tages in die Hände bekommen werde, Enrog Mendola!«
stieß er hasserfüllt hervor und zog seine Waffe. Er beachtete die Boden und Pusian nicht, als er mit erhobener Klinge näher kam. Tor Lenagon wollte ihm den Weg versperren, doch Enrog hielt ihn mit einem kurzen Ruf zurück. Aber erst als Hintarofal dem jungen Boten mit einem Nicken zu verstehen gab, Enrogs Aufforderung Folge zu leisten, blieb er stehen.
Das ist die Waffe, mit der ich meinen Vater getötet habe, deinetwegen. Mit ihr habe ich auch diese Kenwisch getötet und mir Blut genommen. Und nun, verfluchter Krieger der Welt, werde ich mir dein Blut nehmen.
Enroch blieb ruhig und abwartend stehen. Der verrückt gewordene Blutherr war keine Gefahr für ihn, selbst wenn es ihm gelingen sollte, als Erster mit der Waffe einen Angriff zu führen.
Es ist dir vor ein paar Wochen nicht gelungen, mein Blut zu nehmen, Gerim, und es wird dir auch heute nicht gelingen, sagte er ruhig und registrierte nebenbei, dass die Boden und Pustian ihr Aufeinandertreffen aufmerksam verfolgten.
Du wirst am Ende nichts anderes finden als den Tod.
Aber ich werde dich mitnehmen, Enroch Mendola, versetzte Gerim und kam immer näher.
Enroch hob die Schultern, sagte aber nichts. Es wäre sowieso sinnlos gewesen. Worte würden den Kenwisch nicht von seinem Vorhaben abbringen.
Wir werden nicht zulassen, dass du den Krieger der Welt tötest, Kenwisch, schaltete sich Hintarofall ein.
Zum ersten Mal schien Gerim bewusst wahrzunehmen, dass außer ihm und Enroch noch andere da waren. Er blieb stehen und drehte den Kopf, so dass er den ersten Boden ansah.
»Ich weiß, wer ihr seid, Bote«, höhnte er.
»Sie«, dabei zeigte er mit der freien Hand auf die toten Kenwisch, »haben es mir gesagt und ehe sie starben.
Zu euch komme ich später.«
Sein irrer Blick kehrte zu Enroch zurück und er ging weiter.
»Es wird kein später für dich geben, Kenwisch«, warnte ihn Tarofal.
»Entweder der Krieger der Welt töte dich oder wir tun es.«
Wahrscheinlicher ist aber, dass Enroch Mendola es tun wird.
Gerim beachtete ihn nicht. 2 Meter vor Enroch blieb er stehen.
Zieh deine Waffe, Mörder, und bereite dich auf den Tod vor.
Enroch schüttelte den Kopf. Ich habe nicht die Absicht, dich zu töten, armer irrer Kenwisch. Aber ich werde nicht zögern, es zu tun, wenn es sein muss.
Zieh dein Schwert, du Ausgeburt der Dunkelheit, schrie Gerim.
Erneut schüttelte der Krüger der Welt den Kopf.
Nein, sagte er lakonisch. Dann stirbe ebenso,
blaffte Gerim und stürzte sich nach vorne. Er hob die Waffe ein wenig an und zielte auf Enrochs Herz. Doch selbst die kurze Distanz von 2 Metern war nicht kurz genug, damit sein Angriff Erfolg hatte. Enroch trat blitzschnell einen Schritt zur Seite, ließ Gerim ins Leere laufen und fasste in einer einzigen, fließenden Bewegung nach dessen Waffenhand. Mühelos entwand er dem Bluthahn von Sinira die Klinge. Und noch in derselben Bewegung nahm er die Waffe am Griff und richtete ihre Spitze auf den Kenwisch. Dieser war herumgefahren, als er seine Vorwärtsbewegung endlich hatte stoppen können. Doch noch ehe er seine Drehung vollendet hatte, sah er die Spitze seiner eigenen Waffe auf sich gerichtet. Er starrte und ein Blick voller Wahnsinn und Hass traf den Krieger der Welt.
»Lass es nun gut sein«, forderte Enroch, »ich will deinen Tod nicht«, und mit einem Lächeln fügte er hinzu, »ich brauche ihn heute nicht.«
Gerims Kiefer malten. Man konnte die Worte regelrecht sehen, die ihm auf der Zunge lagen. Es wären Worte voller Hass und Abscheu gewesen, aber sie verließen seinen Mund nicht. Stattdessen hob er die Arme und stürzte sich unbewaffnet auf den Krieger der Welt. Enroch hätte die Klinge zurückziehen können. Er hätte vermeiden können, was geschehen musste. Für einen winzigen Bruchteil einer Sekunde war er sogar versucht, das zu tun. Doch dann ließ er dem Schicksal seinen Lauf. Etwas in seinem Inneren sagte ihm, dass es besser so war. Gerim spießte sich an seiner eigenen Waffe auf. Tief drang sie in seinen Körper, durchbohrte ihn und trat an seinem Rücken wieder aus. Er hatte so viel Kraft in sein Vorwärtsstürmen gelegt, dass er mit dem Krieger der Welt zusammenprallte und dieser 1-2 Schritte zurückweichen musste. Dann hing der sterbende Kenwisch in Enrochs Arm. Dünnes, helles Blut floss aus seinen Wunden.
»Ich verfluche dich, Enroch Mendola«, stieß er hervor. »Ich verfluche dich bis ans Ende deiner Tage. Du sollst niemals finden, was du suchst. Hörst du, niemals!«
Dann drang auch Blut aus seinem Mund und mit einem letzten Zucken starb Gerion, ehemaliger Blutherr der Kenwisch von Sinira. Enroch ließ den toten Gerim langsam zu Boden gleiten. Die Klinge, die ihm den Tod gebracht hatte, ließ er im Körper des Kenwisch stecken. Dann sah er zu Hintarofall hinüber, der wie die anderen Boden und Pustian abwartend und aufmerksam dastand.
»Wir können jetzt nach den Pferden suchen«, sagte er ruhig.
Der erste Bote gab zuerst keine Antwort. Dann schüttelte er den Kopf und als er sprach, lag Abscheu in seiner Stimme.
»Ist das alles, was du zu sagen hast?«, wollte er missbilligend wissen. »Kein Wort des Bedauerns, nichts?«
Enroch hob die Schultern. Was soll ich sagen, Hinterofall? Er wollte sterben und er ist gestorben. Es war seine Entscheidung. Er lächelte kalt. Es war sein Wunsch. Wieder schüttelte der erste Bote den Kopf. Macht dir der Tod eines anderen Wesens so wenig aus, Enrod Mendola? Krieger der Welt, kennst du kein Mitleid? Falls du dich erinnerst, erster Bote, erwiderte Enrod mit Spott in der Stimme, so haben die Baumeister uns Krieger der Welt dazu erschaffen zu töten. Mitleid gehört nicht zu den Eigenschaften, die sie uns auch mit auf den Weg gegeben haben. Hätten wir dieses, dann hätten wir versagen können. Hinterofall steckte seine Waffe ein und gab den anderen Boten mit einem Wink zu verstehen, dasselbe zu tun. Sucht nach den Pferden und was vielleicht sonst noch nützlich sein kann. Die Kenwisch brauchen es nicht mehr, wies er sie anschließend mit rauer Stimme an. Die Frauen und Männer nickten und gingen rasch in die Richtung der einzelnen Kammern, die aus den großen Höhlen abzweigten davon. Fast machte es den Eindruck, als flüchteten sie. Lediglich der erste Bode und Pusian blieben bei Enrod zurück. Hinterofall kam auf Enrod zu, blieb dicht vor ihm stehen und sah auf den fast einen Kopf kleineren Krieger der Welt herab. Es lag viel in dem Blick der grauen Augen. Abscheu, Verachtung, Widerwillen, aber auch eine gewisse Furcht. Ein paar Augenblicke ruhten die Augen des Bodens auf Enrod. Dann sagte Hinterofall leise, »Ich verstehe langsam, warum die Baumeister der Meinung sind, dass sie euch töten müssen. Nein, sie haben euch kein Mitleid mit auf den Weg gegeben. Sie haben euch überhaupt nichts mit auf den Weg gegeben, das euch auch nur irgendwie menschlich macht.« Enrod machte der Vorwurf nichts aus. Aus seiner Sicht hatte Hinterofall wahrscheinlich sogar recht. »Sie haben uns zu dem gemacht, was wir sind«, stimmte er ruhig zu. »Und wenn du jemanden deswegen Vorwürfe machen willst, dann ihnen. Sie wollten, dass wir das Arkland für die Völker des Arklands einen Krieg führen. Das haben wir getan.« Er lächelte bitter. »Wir haben also diesen Teil unseres Zwecks erfüllt. Und dass der Krieg noch nicht zu Ende ist, Hinterofall, auch das solltest du den Baumeistern vorwerfen. Denn ich glaube, dass das auch ihr Werk ist. Sie haben uns mit allen unseren Fähigkeiten und unseren Fehlern erschaffen.« Seine Züge wurden ernst und kalt, als er hinzufügte. »Es mag sein, dass du den Baumeistern vertraust. Ich tue das nicht mehr. Nuran Zuneris hat in vielen Dingen gelogen.« Geraume Zeit standen sich der erste Bode und Enrod schweigend gegenüber und starrten sich an. Fast wäre ihnen entgangen, wie einer der Boden aus den Kammern kam und rief, »Wir haben die Pferde gefunden! Genug für uns alle!« Hinterofall zögerte einen Augenblick, dann rief er über die Schulter, »Wir kommen gleich, Ser Anoril!« Dann wandte er sich wieder dem Krieger der Welt zu und flüsterte fast unhörbar, »Ich sollte dich töten, Enrod Mendola, jetzt und auf der Stelle.« Enrod lachte. »Denkst du, es würde dir leichter fallen als dem Kinwisch? Oder dir gar gelingen?« »Nein«, gab der erste Bote zurück. »Darum versuche ich es gar nicht erst. Außerdem brauchen wir dich noch, wenn wir ins Westküstenland kommen. Doch sollten die Baumeister eines Tages anweisen, dich und die anderen Krieger der Welt zu töten, dann...« Er ließ offen, was dann war. Doch Enrod vollendete den Satz. »Dann wirst du der Erste sein, der es versuchen wird, nicht wahr?« Wie es dann weitergeht, gibt's in Arkland 2. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig neugierig machen. Gibt's beim Verlag Thorsten Loh, der Stand ist da drüben. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.